Da heißt es Daniel 7, 1 bis 14, da heißt es, im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett, und er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, und jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihnen die Flügel genommen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Und danach sah ich und siehe ein anderes Tier gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark, und hatte große eiserne Zähne und fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, das zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörnern ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich, sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle, Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan, und ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das kleine Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Und der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Soweit.
Danke. Bis 14 hattest du gelesen?
Ja, sagtest du.
Ja, es war korrekt.
Auch diese Offenbarung von den vier Tieren erhält Daniel wieder, wie könnte es sein, an einem Wendepunkt der Geschichte, im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belsazar. So wird es uns in Vers 1 berichtet. Mit Belsazar, dem Nachfolger von Nebukadnezar, war ein unwürdiger Regent an die Macht gekommen, von dem nichts Gutes zu erwarten war. Ein ausgesprochen dekadenter, schlechter König. Und sicher hat Daniel sich seine Gedanken gemacht, wie auch wir uns bei neuen weltpolitischen Konstellationen unsere Gedanken machen. Und wieder schenkt Gott in die konkrete Situation hinein, in die Fragen und Sorgen an diesem weltpolitischen Wendepunkt der Geschichte durch sein prophetisches Wort Durchblick auf das Wesen der Dinge und Ausblick auf das Ziel der Dinge. Und das beschreibt eigentlich schon sehr schön, was Prophetie für uns bedeutet. Das Wort der biblischen Prophetie will uns Durchblick schenken auf das Wesen der Dinge, dass wir nicht am Äußeren hängen bleiben, nicht an der Fassade hängen bleiben, uns nicht täuschen lassen durch die Kulissenschieberei dieser Welt, durch den Betrug. Durchblick auf das Wesen der Dinge und zum anderen aber auch diesen Zielblick, diesen Ausblick auf das Ziel aller Dinge, auf das alles zusteuert im Plan Gottes. Also wenn wir uns das merken, Prophetie hat es zu tun mit dem Durchblick auf das Wesen der Dinge und mit dem Ausblick auf das Ziel der Dinge und das alles unter diesem großen Oberziel, ihn, unseren Herrn, zu verherrlichen und uns ganz groß zu machen und ihn uns ganz nah zu machen. Wir wenden uns dann wieder zunächst dem Gesamteindruck zu, den diese Vision von den vier Tieren vermittelt. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Also manchmal lese ich so diese Texte, gerade dann auch Vertraute, so ganz glatt und flach runter. Und bin dann manchmal schon erschrocken, wie selbstverständlich und vertraut und bekannt ich so über die Texte der Bibel rübergehe. Und dann gibt's immer wieder mal so ein großes Stoppsignal, Achtung, so nicht. Und auch bei diesem Text, den ich nun in der Vorbereitung ja schon gedreht und gewendet habe, als ich ihn jetzt nochmal gelesen habe, da ist mir doch wieder dieser göttliche Schauer den Rücken heruntergegangen. Dieses Ergriffensein davon, wie Gott uns hier hineinschauen lässt in den Gang der Geschichte von diesem Reich der Babylonier bis hin in dieses letzte Weltreich und dann weit darüber hinaus einen Blick schenkt in die Vollendung, in die Aufrichtung seines Reiches hier auf Erden und sogar einen Blick schenkt hinein in die Himmelswelt zu Gott, dem Vater und dem Sohn. Lesen Sie das bei Gelegenheit nochmal in dieser Ruhe, dass Gott uns hier einfach die Augen öffnet, etwas schenkt, etwas schauen lässt, was kein Mensch auf Erden sieht. Das lässt Gott uns hier schauen. Das ist etwas ganz Großartiges. In Vers 2 und 3 lesen wir: Ich schaute in meinem Gesicht bei der Nacht, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer, und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, eines verschieden von dem anderen. Gott zeigt Daniel all die Völker dieser Erde im Bild eines großen Meeres. Alle Völker dieser Erde werden dargestellt im Bild eines großen Meeres. Und dieses Bild vom Völkermeer wird auch an anderen Stellen der Bibel gebraucht. Zum Beispiel in Psalm 65, Vers 7, da heißt es: Du stillst das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. Und in Offenbarung 17, Vers 15, das hatten wir schon mal bei der Hure Babylon: Die Wasser, die du sahst, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen. Wir sehen also, dieses Bild vom Völkermeer ist der Bibel auch an anderen Stellen vertraut und wird häufiger gebraucht. Wenn wir uns das jetzt vorstellen, Das sollten wir hier ruhig, das sind ja Bilder, prophetische Bilder, die uns das Wesen erschließen wollen. Die können wir dann ruhig versuchen, uns auch mal vor Augen vorzustellen in unserer Fantasie. Jetzt sehen wir also dieses große Völkermeer, also ein großes Meer. Und jetzt ist entscheidend, dass Daniel dieses Völkermeer nicht in romantischer Ruhe unter blauem Himmel sieht. Ja, also nicht, weiß ich nicht, so ein schönes Mallorca-Bild oder so. Ja, so blauer Himmel und schönes, ruhiges Meer. Blau, blau, grün. Nein. Daniel sieht dieses Völkermeer als ein vom Sturm aufgewühltes, tobendes Meer. Stellen Sie sich das vor, schwarzer Himmel. Beißender Sturm, aufgepeitschte Wellen, Finsternis, Bewegung, Gefahr. So sieht die Bibel, so sieht Gott die Völker dieser Erde als ein aufgepeitschtes Meer. Auch Jesus hat die Geschichte der Völker als so ein tobendes Meer beschrieben. In Matthäus 24, Vers 7 sagt unser Herr: Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben beben an verschiedenen Orten. Das ist auch wieder nichts anderes als die Beschreibung dieses vom Sturm aufgepeitschten Völkermeeres. Und an diesem unruhigen, tobenden, sturmbewegten Völkermeer wird sich auch bis zum Auftauchen des vierten Tieres nichts ändern. Keine Illusion. Kein neues Haus, was in irgendeiner Weise jetzt vorher den großen Frieden bringt. Bis zum Auftauchen des vierten Tieres wird sich daran nichts ändern. Dann wird allerdings unter dem Antichristen eine Zeit des Scheinfriedens kommen. Aber bis zum Auftauchen des vierten Meeres ändert sich an diesem Zustand des Völkermeeres nichts. Und das ist der erste prophetische Durchblick durch die Geschichte, die uns hier geschenkt wird. Aus diesem sturmbewegten Völkermeer steigen also vier Tiere empor. Nach den Versen 17 und 23 handelt es sich hierbei um vier Weltreiche, die im Lauf der Geschichte nacheinander aus dem Völkermeer heraufsteigen, die Herrschaft gewinnen, sich emporentwickeln, die Macht bekommen. Was sind all die prachtvollen Reiche der Geschichte in Gottes Augen? Das ist ja eine Geschichtsdeutung auch, die uns in dieser Vision von den vier Tieren hier wird. Wie Gott die Geschichte dieser Völker, unserer Menschheit sieht. Und wie sieht er sie, all die großen, herrlichen Reiche dieser Welt? Als wilde Tiere, die rauben und morden. Der Mensch ohne Gott sinkt auf die Stufe gefährlicher Raubtiere. Der Mensch ohne Gott sinkt auf die Stufe gefährlicher Raubtiere. Die Bibel bezeugt nicht das Gute im Menschen, sondern das Tier im Menschen. Und diesen prophetischen Durchblick sollten wir auch in allem Geschehen unserer Tage behalten. Und gerade auch diesem großen Irrtum, dieser großen Verführung humanistischen Denkens immer wieder entgegensetzen. Das wird relevant bis in die Kindererziehung, wenn man so Kinder bekommt und dann zu Anfang so viele Elternzeitschriften und alles Mögliche liest, was man also alles falsch machen kann. Dann wird das auch immer wieder betont. Die Kinder kommen so zur Welt als das unbeschriebene, reine, weiße Blatt Papier. Und dann hinterlassen im Regelfall wir, die bösen Eltern und die Umwelt, ihre schädlichen Spuren. Und dann haben wir sie am Ende, die aufsässigen kleinen Gören. Natürlich ist da was dran. Natürlich wirkt sich's aus, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Natürlich ist das, was wir heute erleben an Jugendstraffälligkeit, die permanent anwächst, ein Ausfluss dessen, wie wir mit unseren Kindern umgehen, wie es in den Elternhäusern aussieht, wie die Prägungen sind in der Schule, durch die Medien, natürlich. Und trotzdem, die Bibel sagt, der Mensch ist böse von Jugend an. Und das müssen wir diesem humanistischen Ansatz, der immer wieder das Göttliche und das Gute im Menschen suchen und fördern will, bis wir es dann endlich haben als Herrschaft in dieser Erde, Das müssen wir dem ganz klar entgegensetzen. Der Mensch ohne Gott ist ein Tier. Das ist die erste Botschaft, der erste Durchblick hier. Wollen wir uns nun mit den ersten drei Reichen beschäftigen, wie wir es in Daniel 7, den Versen 4 bis 6 lesen? Inhaltlich deckt sich Daniel 7, diese Vision von den vier Tieren, mit Daniel 2, dieser Vision von dem großen Standbild. Inhaltlich decken sich diese beiden Visionen, nur die Perspektive ist jeweils eine andere und das Schwergewicht liegt hier in Daniel 7 mehr auf dem endgeschichtlichen Ablauf. Ganz klar, der Schwerpunkt ist hier verlagert auf den endgeschichtlichen Ablauf. Die ersten drei Tiere hier in Daniel 7 stellen, wie schon in der Parallelvision in Daniel 2, das babylonische, das medopersische und das griechische Reich dar. Wir haben hier wirklich eine Parallelvision. Die prophetischen Aussagen sind dabei von faszinierender Genauigkeit. Beginnen wir erstens mit dem babylonischen Reich, Vers 4. Von ihm heißt es, dieses erste Tier, das das babylonische Reich darstellt, war gleich einem Löwen und hatte Adlersflügel. Ich schaute, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Das erste Tier stellt eine Kombination von Löwe und Adler dar. Ich weiß nicht, kennen Sie so diese kleinen Bilderheftchen für Kinder, wo man sich so aus drei Teilen umblättern, so verschiedene Traumtiere zusammenstellen kann, mit den verschiedensten Körperpartien von anderen Tieren? Das dürfen Sie jetzt mal im Geiste vollziehen.
Dieser babylonische Löwe mit den Flügeln finden wir etwa auch am Ishtar-Tor.
Ja.
Wäre noch gekommen, oder?
Nein, sag's, ich bin immer
sehr interessiert. Am Ishtar-Tor, diese bekannte Prozessionsstraße Nebukadnezars, die man in Berlin einen kleinen Teil besichtigen kann, auf der Museumsinsel. Dort haben wir diesen Löwen mit den Flügeln. Und dieser Löwe stellt ja zunächst auch dieses babylonische Reich dar mit den Adlersflügeln.
Und das Interessante ist hier in dieser Kombination von Löwe und Adler, dass es sich hierbei um die Könige der Land- und der Lufttiere handelt. Wir also, wie schon in Daniel 2, wo das babylonische Reich ja als das Haupt von Gold dargestellt wurde, auch hier zum Ausdruck gebracht wird, dass es sich bei dem babylonischen Reich um das Haupt aller Weltreiche handelt. Deshalb hier die Könige der Tiere als Bild für das babylonische Reich. Hochinteressant ist jetzt die weitere Beschreibung, bis seine Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgehoben und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt und ihm eines Menschen Herz gegeben wurde. Was ist damit gemeint? Meines Erachtens wird hier von dem bewegenden Gerichts- und Gnadenhandeln Gottes an Nebukadnezar in Daniel 4 gesprochen. Rainer hatte das ja in seiner Eingangspredigt schon einmal hier auch erwähnt. Daniel 4 berichtet uns ja von der Selbstüberhebung Nebukadnezars, wie Gott ihn dann demütigt bis auf die Stufe eines Tieres, auch interessant, da haben wir es wieder, ja, ich der Große, und dann bis auf die Stufe eines Tieres, grasfressenden Tieres, erniedrigt. Das heißt, Gott macht hier nichts anderes als äußerlich offenbar, was eigentlich wesensmäßig hinter dem Glanz auch eines Nebukadnezars nur steckte. Ein Tier, das macht Gott nur offenbar. Diese Demütigung durch Gott bis auf die Stufe eines Tieres, die Nebukadnezar erlebt hat, und dann, was mich immer sehr bewegt, die anschließende Beugung Nebukadnezars unter die Hand Gottes, die in einen wirklich ergreifenden Lobpreis mündet. Diesen Lobpreis finden wir in Daniel 4 und ich möchte nur die Verse 34 und 37 aus diesem Lobpreis Nebukadnezars einmal lesen. der größte Herrscher seiner Zeit, in großem Glanze, dann gestürzt bis auf die Stufe eines Tieres und dann von Gott wiederhergestellt. Und von dem lesen wir jetzt Daniel 4, 34 und 37. Wie bitte? Das ist interessant, dann schauen wir doch mal. Ja, also bei mir geht's weiter. Da sieht man doch mal wieder, ich habe die alte, nicht revidierte Elberfelder. Da geht's also von 34 bis 37. Dann müssen Sie das in Ihren Bibeln einfach um eine Verse, die offensichtlich die Kapiteleinteilung abweicht, verschieben. Das werden Sie jetzt sicherlich gleich entdecken. Bei mir Vers 34 lautet also: Und am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel, und mein Verstand kam mir wieder, und ich pries den Höchsten, und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. 37, bei mir. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege Recht sind und der zu erniedrigen vermag, die in Hoffart wandeln. Ja, wir fragen uns immer wieder, was ist denn mit Glauben und Denken? Muss man unseren Verstand, müssen wir den wegwerfen, wenn wir glauben? Rainer hat dazu nur eine sehr feine Predigt über Glauben und Denken gehandelt. Die Münchner kennen sie, ne? Was ist das mit dem Verstand? Hier bei Nebukadnezar sagt die Bibel was ganz anderes. In dem Moment, wo der Nebukadnezar seine Augen zum Himmel erhebt, sich auf Gott ausrichtet, was passiert da mit ihm? Sein Verstand kam ihm wieder. Und das wünschte ich mir manchmal für unsere Politiker, und ich sage das hier gar nicht bösartig. Aber ich denke, manch einer, wenn er mal wieder nach oben schauen würde, dem würde auch sein Verstand wiederkommen. Das ist die.
Ja. Es gibt Politiker, die haben noch nie nach oben geschaut.
Ja. Ja, und man sagt immer, die Christen und ihr mit eurem, ihr klammert das Denken aus und all diese Dinge. Die Bibel sagt es genau umgekehrt. Ohne Gott, da haben wir den verfinsterten Verstand. So sagt es Paulus einmal. Verfinstert am Verstand. Und der Mensch, der seine Augen aufhebt zum Himmel, zu Gott, dem kommt sein Verstand wieder. Der kann eigentlich erst dann von Gott her anfangen zu denken. Und dann folgt das: Und ich pries den Höchsten. Ja, das kommt mir manchmal auch zu kurz. Jetzt soll alles einmünden in das Lob, in die Anbetung Gottes. Das ist für mich auch eine der Hauptstoßrichtungen unserer ganzen Tage hier. Dass unser Herz warm wird und wir anfangen, Gott zu loben, zu danken, zu preisen über diesen Perspektiven seiner Prophetie. Und wer mal nicht weiß, was er beten soll, der umbete doch mal so ein Wort, so wie Nebukadnezar das tat. Und der bete doch mal: Ich rühme und verherrliche dich, den ewig Lebenden. Ich preise dich, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Ich verherrliche und erhebe dich, du König des Himmels. Deine Werke sind allesamt Wahrheit, deine Wege sind Recht. Und du vermagst zu erniedrigen, die sich überheben. Ich preise dich, ich bete dich an. So können wir die Texte der Bibel umbeten, zu einem Gebet machen. Mit Nebukadnezar, dem großen König, sozusagen in eine Gebetsgemeinschaft vor Gott eintreten. Ja. Ich sehe also hier in Daniel 7, in diesem Ausreißen der Flügel, die Demütigung Nebukadnezars und im Aufheben, im auf die Füße stellen und in dem Geschenk eines menschlichen Herzens sehe ich hier die Wiederherstellung Nebukadnezars zu göttlicher Menschenwürde. Da wird aus dem Tier ein Mensch. Und dieses Handeln Gottes an Nebukadnezar weist, wie so häufig, weit über den rein historischen Bezug hinaus und hat auch hier wieder Modellcharakter. Wenn Gott in Nebukadnezar als dem Haupt aller Weltreiche den Tiercharakter durch Gericht und Gnade überwinden und diesen Nebukadnezar zu göttlicher Menschenwürde wiederherstellen konnte, dann wird ihm das auch mit allem sonstigen Tierwesen dieser Welt gelingen. Das ist die Botschaft. Durch demütigende und schwerste Gerichte mündet doch alles in den Lobpreis Gottes ein. Das ist dieses Modell. Und deshalb führt von dem modellhaften Lobpreis Nebukadnezars eine direkte Linie zu dem allumfassenden Lobpreis aller Geschöpfe, wie wir es bei Paulus in Philipper 2, den Versen 10 bis 11 lesen. Vergleichen Sie mal diese beiden Texte, eine direkte Linie von Nebukadnezar bis in diesen allumfassenden Lobpreis aller Geschöpfe. Kommen wir nun zu dem Medo-Persischen Reich. Wir lesen davon in Daniel 7, Vers 5. Und siehe, ein anderes, zweites Tier, gleich einem Bären. Und das richtete sich auf einer Seite auf, und es hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen, und man sprach zu ihm also: Steh auf, friss viel Fleisch. Das Medo-Persische Reich wird an einem Bären dargestellt, der auf einer Seite aufgerichtet stand. Das heißt, eine Seite dieses Bären überragte die andere. Und das deckt sich mit dem Geschichtsablauf. Schon kurz nach Begründung dieses Doppelreiches, ja, es war ein Doppelreich von Medern und Persern, zwei Völker, die sich in einem Reich zusammengetan haben, ein Doppelreich. Kurz nach Begründung dieses Medo-Persischen Doppelreiches, nachdem erst die Meder in der Dominanz standen, gewannen nun die Perser die Oberhand und dominierten von da an das Gesamtreich. Und diese Dominanz der Perser in diesem Doppelreich spiegelt sich auch in Daniel 8, Vers 3 wieder. So Daniel 8, diese Vision vom Widder und Ziegenbock, die ja sozusagen nochmal mit dem Vergrößerungsglas, mit dem Zoom rangeht und diese beiden Reiche, der Medo-Perser und der Griechen, rausgreift und die jetzt nochmal in Vergrößerung darstellt. Hier in Daniel 8, Vers 3 wird dieses Medo-Persische Reich im Bild eines Widders geschaut. Da lesen wir in Daniel 8, 3 bis 4, und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Flusse, der hatte zwei Hörner. Und die zwei Hörner waren hoch, und das eine Horn war höher als das andere, und das höhere stieg zuletzt empor. Ich sah den Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen. Drei Himmelsrichtungen, nach Westen, Norden und Süden. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand rettete aus seiner Hand und es handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Und in Daniel 8, Vers 20 kommt dann die Deutung, die authentische Deutung zu dieser Vision. Der Widder mit den zwei Hörnern, welche du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Das ist die biblische Deutung dieses Bildes. Die wird selber mitgeliefert. Der Widder mit den zwei Hörnern, welche du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Und dass das eine Horn größer war als das andere, und zwar das Horn, was später kam, was zuletzt emporstieg, zeigt eben wieder en Detail den Geschichtsverlauf, wie die Perser später unter ihrem großen König Xerxes dann die große Macht erlangten. In Daniel 7 entsprechen dabei nach meiner Sicht die drei Rippen, die dieser Bär im Maule führt. entspricht diesen drei Eroberungsrichtungen dieses Reiches aus Daniel 8 nach Westen, Norden und Süden. Das waren diese drei großen Stoßrichtungen und die werden meines Erachtens hier auch an den drei Rippen dargestellt. Das entspricht auch dem Geschichtsverlauf. Auch diese drei Himmelsrichtungen, wie dieses Reich sich nun entwickelt und ausbreitet, entspricht total dem Geschichtsverlauf. Wir können also auch hier wieder sehen, wie präzise und geschichtlich nachprüfbar sich auch dieses Wort Gottes erfüllt hat. Kommen wir zu dem dritten, dem griechischen Reich, Daniel 7, Vers 6. Nach diesem schaute ich, und siehe, ein anderes gleich einem Panther, und es hatte vier Flügel eines Vogels auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und Herrschaft wurde ihm gegeben. Das griechische Reich wird hier also im Bild eines Panthers geschaut, einem der geschmeidigsten und schnellsten Raubtiere. Dieses Merkmal der Geschwindigkeit wird noch durch die vier Flügel auf seinem Rücken unterstrichen. In wirklich beispielloser Geschwindigkeit ist es Alexander dem Großen in nur 13 Jahren gelungen, sein riesiges Weltreich zu errichten. In nur 13 Jahren, bei den begrenzten technischen Möglichkeiten von damals bitte. Die hatten keine Kraftfahrzeuge, Panzer, Flugzeuge, Raketen. Nur 13 Jahren, ein riesiges Weltreich. Sowohl die vier Vogelflügel als auch die vier Köpfe stellen dabei nach meiner Sicht die vier Generäle Alexanders dar, die zunächst seine Blitzkriege durchführten und ihn dann nach seinem sehr frühen Tod beerbten und das griechische Reich in den vier sogenannten Diadochenreichen weiterführten. Eines dieser Diadochenreiche, das syrische, unter Antiochus Epiphanes, erlangt dann sehr große Bedeutung für Israel, Makkabäerzeit als Stichwort. Von diesem Zerfallen des ursprünglichen griechischen Hauptreiches unter Alexander in diese vier Nachfolgereiche unter den vier Generälen Alexanders spricht dann auch Daniel 8. Hier wird in Vers 5 das griechische Reich im Bild eines Ziegenbockes geschaut, der von Westen her über die ganze Erde kam, ne, aus Griechenland, von Westen her über die ganze Erde kam, dabei die Erde nicht berührte, diese absolute Geschwindigkeit seiner Ausbreitung, und den Widder, das Medo-Persische Reich, besiegte. Und weiter heißt es dann in Daniel 8, Vers 8, und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Und als er stark geworden war, auf dem Höhepunkt seiner Macht, zerbrach das große Horn, nämlich Alexander der Große. Auf dem Höhepunkt seiner Macht, als es stark geworden war, zerbrach das große Horn. Alexander starb. Und vier ansehnliche Hörner, nämlich seine vier Generäle, die ihn beerbten, wuchsen an seiner Stadt nach den vier Winden des Himmels hin. Und genau so wurde dieses griechische Reich aufgeteilt in alle vier Himmelsrichtungen. Die Ägypter, die Makedonier, das Syrische Reich und dann hinten nach Persien und Indien. Diese rückwirkende Betrachtung biblischer Prophetie macht für mich wieder mal vor allem eins deutlich. So präzise, wörtlich und zuverlässig, wie die bereits Geschichte gewordene Prophetie, wird sich auch die noch ausstehende Prophetie der Bibel erfüllen. Darum ist mir das so wichtig, dass wir uns auch mit der Prophetie beschäftigen, da wo sie schon Geschichte geworden ist, wo sie schon erfüllt hat, dass wir versuchen, wie hat denn damals sich das alles abgespielt, wie ist das abgelaufen, da wo wir es nachprüfen können, wie ist denn da Prophetie zu verstehen, wie muss man denn da mit Prophetie umgehen und wie hat sich denn da Prophetie erfüllt, dass wir da ein Stück lernen, für den Umgang mit den Teilen des prophetischen Wortes, die als Zukunftsverheißungen noch vor uns stehen, noch nicht erfüllt sind. Und dass wir hier einmal Freude und Mut gewinnen, wenn wir sehen, wie detailgetreu sich diese Prophetie erfüllt hat Und auch merken, dass das erstaunlich wörtlich auch in seiner Erfüllung war. Dass das gar nicht immer alles nur so im abstrakten, vergeistigten, symbolischen, bildhaften abläuft, sondern dass das wirklich sich ganz wörtlich auch erfüllt hat. Von allen drei Reichen heißt es zusammenfassend in Daniel 7, Vers 12, als von diesem letzten antichristlichen Reich geredet wird und von dem Reich Gottes, dann wird noch einmal so ein Rückblick gemacht auf diese drei ersten Reiche. In Vers 12 zusammenfassend: Und was die übrigen Tiere betrifft, ihre Herrschaft wurde weggenommen, doch Lebensdauer war ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Lebensdauer war ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Daniel 2,21 heißt es einmal von Gott: Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Das gilt nicht nur für Könige, auch für Bundeskanzler und ähnliche Herrscher. Gott hat die Zeit jedes Reiches und jedes Herrschers auf Zeit und Stunde bestimmt. Er hat alles fest in der Hand. Und auch mit den Bestien dieser Erde verfolgt Gott seine Pläne und Absichten. Von daher ist gewaltsamer Umsturz und Tyrannenmord kein biblischer Weg für einen Christen. Ganz klar. Ich schätze Dietrich Bonhoeffer sehr und seine persönliche Integrität unberührt. Aber ich denke, hier hat er bei allem Verständnis, was ich dafür ihn aufbringe, hat er einen nicht biblischen Weg gewählt, als er sich hier an diesem Attentat gegen Hitler beteiligt. Ich verstehe das, ja, verstehe das wirklich. Aber ich denke, wenn wir von der Bibel her Gott so souverän sehen und in diesen Zusammenhängen, wie ich es geschildert habe, dann steht es keinem von uns zu, auch den Tyrannen gewaltsam zu vernichten. Gott hat eben auch mit den Bestien dieser Erde seine Pläne und Absichten. Nehmen wir Hitler. Hitler hat in seiner Bestialität gegen die Juden eine entscheidende Rolle dafür gespielt, dass der Staat Israel entstanden ist. Gott hat diese Bestie benutzt, um seinen Plan in einen entscheidenden Schritt weiterzubringen. Und dieses Attentat auf Hitler, Sie haben das sicher auch schon gelesen, gehört, vielleicht auch in Verfilmungen gesehen. Das ist doch geradezu tragisch, da stehe ich vorm Fernseher auf und denke, das darf doch nicht wahr sein, wenn dieser Koffer da einfach, ja, hinter diesen Pfeiler gestellt wird. Unglaublich! Und er überlebt das. Es war nicht die Zeit und die Stunde. Und da können wir 10 Attentate machen, wenn Gott sagt, ich habe meinen Plan mit Adolf Hitler noch nicht zum Ziel gebracht. Dann können wir Adolf Hitler nicht beseitigen. Ja. Ja. Bis auf Zeit, und hier wird auch noch betont, und Stunde. Ja, damit soll diese Punktgenauigkeit im Plan, in der Bestimmung Gottes ausgedrückt werden. Und das gilt eben auch für die Herrscher, die sich um Gott einen Dreck scheren. Für die Herrscher, die in klarster, eindeutigster Weise gegen alles, was Gottes Willen und Gebot betrifft, dagegen zu Felde ziehen. Auch für einen Adolf Hitler. Das war ein Herrscher, dessen Herrschaft bestimmt war auf Zeit und Stunde. Wir kommen nun zu dem vierten antichristlichen Reich. Und ich denke, dass wir vorher noch einmal kurz die Fenster öffnen, dass wir einmal noch mal alle frische Luft kriegen, ja? Der Rainer weg, jetzt traue ich mich gar nicht weiter zu sprechen. Aber, ja. Wahrscheinlich. Ja. Ja, so ist es, wenn wir so über bestimmte Zeitabläufe meinen, Bescheid zu wissen. Ah ja. Nimm doch Platz, Rainer. Wir haben das alles auf Band, Rainer. Wir wenden uns jetzt also dem vierten antichristlichen Reich zu, wie es hier im Bilde des vierten Tieres in Daniel 7, den Versen 7 bis 8 beschrieben wird. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark, und es hatte große eiserne Zähne. Es fraß und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen, und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner Acht gab, siehe, da stieg ein anderes, ein kleines Horn zwischen ihnen empor, und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem kleinen Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große, prahlerische, lästerliche Dinge redete. In Parallele zu Daniel 2 stellt das vierte Tier hier das Römische Reich dar. Hier, wie auch schon in Daniel 2, findet sich das Eisen wieder als Ausdruck der militärischen Stärke. Dabei interessiert hier in Daniel 7 aber weniger das heute schon Geschichte gewordene Römische Reich, als vielmehr das Römische Reich in seiner endgeschichtlichen Gestalt als Reich des Antichristen. Schon bei dem großen Standbild in Daniel 2 haben wir gesagt, es gibt zwar nur 4 Reiche, aber 5 Epochen. Dieses vierte Reich existiert als ein Reich 4a und 4b. Es hat eine zeitgeschichtliche und eine endgeschichtliche Gestalt. Die endgeschichtliche Gestalt wird in Daniel 2 an den 10 Zehen aus Eisen und Ton dargestellt und hier in Daniel 7 an den 10 Hörnern des Tieres. Also die 10 Zehen entsprechen den 10 Hörnern. Aufgrund des endgeschichtlichen Schwerpunktes dieses vierten Tieres findet sich auch kein Tier, dem dieses antichristliche Reich verglichen werden könnte. Ist doch interessant, nicht? Die ersten 3 Reiche werden an bestimmten Tieren dargestellt. Das passiert bei diesem vierten nicht. Da gibt's offensichtlich selbst in der Tierwelt nichts mehr, was annähernd so schrecklich wäre, dass es dem noch entsprechend wiedergegeben werden könnte. Ja, selbst in der Tierwelt gibt es nichts mehr. Wir haben dann in der neutestamentlichen Weiterführung dieser Vision in der Offenbarung jedoch eine ganz markante Beschreibung. Und ich denke, Ihnen ist in diesen Tagen immer wieder auch klar geworden, wie eng Daniel und Offenbarung zusammenhängen. Ja, wir haben ja immer wieder den Sprung von einem zum anderen gemacht. Und auch hier haben wir die neutestamentliche Weiterführung dieser Vision von den 4 Tieren, beziehungsweise von dem vierten Tier, in Offenbarung 13, den Versen 1 und 2. Das lesen wir ruhig mal. Und ich sah, jetzt ist es nicht Daniel, sondern hier ist es Johannes, und ich sah aus dem Meer, haben wir wieder das Bild vom Meer, vom Völkermeer, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Das heißt, wir finden hier eine Erweiterung der Beschreibung dieses Tieres gegenüber Daniel in den 7 Köpfen. Die finden wir bei Daniel nicht. Und auf seinen Hörnern hatte es 10 Diademe, 10 Kronen, und auf seinen Köpfen hatte es Namen der Lästerung. Und dieses Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie das eines Löwen. Und der Drache, Satan, gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Mit anderen Worten, dieses Tier, dieses antichristliche Reich, vereinigt alle Raubtiereigenschaften der vorherigen drei Tiere aus Daniel in sich. Ist Ihnen aufgefallen, alle drei Tiere aus dem Daniel kehren hier wieder? Dieses Tier vereinigt also die Raubtiereigenschaften der vorherigen drei Tiere in sich. Das antichristliche Reich ist die Ausreife und Zusammenfassung aller Weltreiche in ihrem Raubtierwesen. Hinter diesem letzten Weltherrscher, das sagt die Offenbarung hier ganz klar, steht Satan selbst. Und er gibt seinem Stellvertreter auf Erden, dem Antichristen, seine satanische Vollmacht. Wir haben ja immer wieder auf die Parallelität hingewiesen. Von Christus und anstatt Christus. Von Gott dem Vater und von Satan, von dem Heiligen Geist und dem falschen Propheten, die immer ganz ähnliche Abläufe haben. Und so wie der Sohn sagt, mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden von seinem Vater, so erfahren wir hier, dass dem Antichristen vom Satan alle Macht, alle Vollmacht, die Satan hat, gegeben wird. In Daniel 7 ist aber nicht nur das antichristliche Reich, sondern auch die Person des Antichristen klar erkennbar. Diese Person des Antichristen wird dargestellt an dem kleinen Horn mit Menschenaugen und mit diesem Mund, der große, prahlerische, lästerliche Dinge redet. Dieses kleine Horn, das nachträglich, muss man auch beachten, dass nachträglich zwischen den 10 Hörnern emporwächst, wodurch 3 von den vorherigen Hörnern ausgerissen werden. Die Staatengemeinschaft der 10 Nachfolgestaaten des Römischen Reiches, wie wir es bei der Betrachtung von Daniel 2 hier erklärt hatten, diese Staatengemeinschaft der 10 Nachfolgestaaten des Römischen Reiches bildet sich also vor dem Auftreten des Antichristen heraus. Vor dem Auftreten des Antichristen. Wie viel vorher, wissen wir nicht. Möglicherweise erst kurz vorher, aber vorher. Wir lesen in Offenbarung 17, den Versen 12 bis 13, eine Erklärung, was diese 10 Hörner sind. Wir haben schon gesagt, einmal stehen sie für diese 10 Nachfolgestaaten des Römischen Reiches. Und hier werden auch sie noch personalisiert. Und es heißt in Offenbarung 17, 12 bis 13 zu Johannes: Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen eine Stunde mit dem Tiere. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere. Es sind also 10 Könige, die eigentlich aber keine richtigen Könige sind, aber Gewalt wie Könige haben. Ja, woran man da denken mag, ob das eben keine Monarchen, sondern demokratisch legitimierte Führer sind.
Und Statthalter in den 10 Regierungsbezirken.
Ja, alles möglich. Also Leute, die Führer sind, Macht haben wie Könige, aber eben doch nicht direkt welche sind. Und diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tiere. Das heißt, hier wird, ich drück's mal juristisch aus, Gesetzgebungskompetenz abgetreten. Hier wird die Verfügungsgewalt über Bereiche der Politik, des Militärs, weiß ich noch, abgetreten, delegiert. Nichts anderes finden wir heute schon im Bereich der Herausbildung, zum Beispiel der EU. Ganz viele Gesetzgebungskompetenzen, die ursprünglich die Bundesrepublik hatte, werden abgetreten an die EU. Und wir werden dann aus Brüssel regiert und haben gar keine Macht mehr, bestimmte Gesetze zu kippen, weil die über uns erlassen werden. Oder wir haben Militärkontingente, die dann der Führung der NATO unterstellt werden. Und die werden dann eingesetzt nach dem Willen zum Beispiel der Amerikaner. Ja, ich möchte das nur am Bild klar machen, wie das dann laufen kann. Den 10 Staaten, diesen 10 Nachfolgestaaten des Römischen Reiches, entsprechen also 10 Führer dieser Staaten, die gleichzeitig regieren werden. Das ist wichtig. Bei den 7 Köpfen dieses Tieres haben wir nacheinander auftretende Könige, so wie ich es sehe. Bei diesen 10 Hörnern haben wir aber gleichzeitig auftretende Führer. 3 von diesen 10 werden vom Antichristen ausgerissen, also wohl zwangsweise entmachtet, worauf die übrigen ihre Macht und Gewalt an den Antichristen delegieren. Der Antichrist wird sich also an die Spitze dieser Staatengemeinschaft stellen und diese als Machtbasis seines antichristlichen Weltreiches haben. Nun taucht eine Frage in diesem Zusammenhang immer wieder auf. Ist denn die 10, diese Zahlenangabe 10, hierbei wörtlich oder symbolisch zu verstehen? Habe ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass natürlich die Zahlen in der Bibel einen großen symbolischen Aussagegehalt haben können und haben. Habe das hier schon einige Male in diesen Tagen erläutert. Wir haben aber auch gesehen, dass sie darüber hinaus immer wieder auch eine ganz konkrete wörtliche Dimension gehabt haben. Und wenn ich mir die Frage hier stelle, ist die 10 wörtlich oder nur symbolisch gemeint? Dann schaue ich mir an, wie das denn sonst hier im Propheten Daniel bei den anderen Tieren gehandhabt worden ist. Da denke ich jetzt an das griechische Reich. 4 Flügel, 4 Köpfe, 4 Hörner. Das sind die ganzen Bilder, die da für das griechische Reich gebraucht werden. War das nur symbolisch? Nein. Es hat tatsächlich die 4 Generäle Alexanders des Großen dargestellt. Wie ist das denn bei den 2 Hörnern des Widders? Waren die nur symbolisch? Nein. Sie haben diese 2 Völker der Meder und Perser dargestellt. Und die 4 Tiere sind tatsächlich 4 Weltreiche. Und die Erwähnung von 3 Königen, die von dem Antichristen als dem 11. Horn ausgerissen werden, zeigen mir in ihrer Gesamtheit überall, dass nun die Zahlenangaben in Daniel 2 und 7 nach meiner Auffassung eben auch buchstäblich zu verstehen sind. Also auch die 10 Hörner wirklich 10 Führer von 10 Staaten darstellen. Ja, entnehmen tue ich das aus dem sonstigen Gebrauch der Zahlen. Das müssen Sie jetzt für sich selber prüfen und nachvollziehen. Viel wichtiger als diese Frage ist aber das, was wir jetzt in Daniel 7, Vers 25 finden. Da heißt es nämlich von diesem Antichristen: Er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit. Ja, das kennen wir mittlerweile, ne? Haben wir wieder unsere 3,5 Jahre. Hier haben wir also einen Hinweis auf die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche nach Daniel 9, Vers 27, auf die sogenannte Zeit der großen Trübsal. Zur Mitte der letzten Jahrwoche wird der Antichrist seinen Bund mit Israel brechen und, so lesen wir das hier nun wieder in einer Ergänzung dessen, was wir bisher schon betrachtet haben in diesen Tagen, dieser Antichrist wird nun versuchen, Festzeiten und Gesetz, also Gesetz und Gottesdienst Israels, in seinem Sinne zu ändern, mit dem Ziel, sich selbst anbeten zu lassen. Wer sind diese Heiligen des Höchsten? Diese Frage stellt sich natürlich. Die Heiligen des Höchsten. Ich denke, im Blick Daniels steht das ganze Buch über nicht die neutestamentliche Gemeinde, sondern das Volk Israel. Haben wir bei dem Bild von den 70 Jahrwochen ganz klar auch berichtet. Auch sonst, überall das ganze Danielbuch durch. Es geht immer um die Geschichte des Volkes Israels und um die Geschichte Jerusalems. Und ich meine deshalb, dass auch hier mit den Heiligen des Höchsten, da nur Israel im Blickfeld des Propheten steht, auch hier nur der Gott treu gebliebene Teil des Volkes Israel gemeint sein kann. Vielleicht auch Menschen, die durch die zwei Zeugen als Frucht entstanden sind. Also der Gott treu gebliebene Teil des Volkes Israel, der nun für 3,5 Jahre in die Hand des Antichristen gegeben wird und viel Drangsal erleiden muss. Das würde sich dann auch mit Daniel 12, Vers 1 decken, wo wir lesen, und in jener Zeit, genau diesen letzten 3,5 Jahren, in jener Zeit wird Michael auftreten, der große Fürst, der Engelfürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt. Und es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem irgendeine Nation entstand bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, jeder, den man im Buch aufgeschrieben findet. Also auch in dieser Schlussdeutung und Schlussvision des Danielbuches geht es wieder nur um die Verfolgung und Drangsal und endliche Errettung des Volkes Israel. Nur das steht im Blickpunkt des Propheten. Wenden wir uns nun dem Gericht Gottes, Daniel 7, den Versen 9 bis 11 zu. Ich schaute, ja, das ist jetzt richtig ein Blick in den Himmel, ja? Sollten wir ruhig so sehen. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Und ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausende mal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Wir sehen die Fülle an Geistwesen. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden geöffnet. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Gerade noch haben wir in Vers 8 davon gelesen, dass der Mund des Antichristen große, prahlerische, vermessene Dinge redete. Und da werden auch schon, ich möchte fast sagen, in aller Ruhe Throne aufgestellt, um Gericht zu halten. Bei diesem Gericht, was uns hier beschrieben wird, geht es nicht um das letzte Weltgericht über die Toten nach Offenbarung 20, Vers 11, sondern es geht um das große Nationengericht zu Beginn des tausendjährigen Reiches nach Offenbarung 20, Vers 4. Ja, Offenbarung 20 beschreibt uns zwei Gerichte. Eines, das Nationengericht, Offenbarung 20, Vers 4, findet am Beginn des tausendjährigen Reiches statt. Und das andere, das Gericht vor dem großen weißen Thron, in Offenbarung 20, Vers 11, findet nach dem tausendjährigen Reich statt. Ja, sogar nachdem Himmel und Erde vergehen. Das tausendjährige Reich findet ja hier auf diesem Planeten statt. Dann aber nach dem tausendjährigen Reich werden diese Himmel und diese Erde vergehen und Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und in dieser Zeit zwischen dem Vergehen des Alten und dem Entstehen des Neuen, in dieser Zwischenzeit ist dann das Gericht vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20, Vers 11 angesiedelt. Also, das Gericht, was hier im Daniel 7 beschrieben wird, ist das Gericht, was zu Beginn vor dem tausendjährigen Reich stattfindet als das große Nationengericht. Besonders eindrücklich ist hier der dreimal hervorgehobene Feuercharakter des göttlichen Gerichtes. Ist Ihnen das auch aufgefallen beim Lesen? Sein Thron Feuerflammen, die Räder ein loderndes Feuer und ein Feuerstrom floss und ging von ihm, von seinem Thron aus. Hier wird also das göttliche Gerichtshandeln als so ein großer Feuerstrom beschrieben, der von Gottes Thron ausgeht. Und in diesem Gerichtsfeuer Gottes wird alles verzehrt, was vor Gottes Heiligkeit keinen Bestand haben kann. Dieses finden wir dann fortgeführt, konkretisiert in der Offenbarung in diesem See des Feuers. Ich möchte aber eins ganz klar sagen, eine Vernichtung der Insassen dieses Feuersees, dieses göttlichen Gerichtsortes, findet nicht statt. Keine Vernichtung. Denn wir lesen in Offenbarung 19, Vers 20, dass der Antichrist und der falsche Prophet vor dem tausendjährigen Reich lebendig in den Feuersee geworfen werden. Und da verdampfen sie nun nicht sofort, sondern, wie lesen wir es weiter? In Offenbarung 20, Vers 10 lesen wir, dass nach dem tausendjährigen Reich, also circa mindestens 1000 Jahre später, zu diesen beiden, dem Antichristen und dem falschen Prophet, nun auch der Teufel in den Feuersee geworfen wird, der vorher zu Beginn des tausendjährigen Reiches ja nur für 1000 Jahre gebunden wurde, dann nochmal eine kurze Zeit losgelassen wird und dann in den Feuersee geworfen wird zu dem Antichristen und dem falschen Propheten, die also auch nach diesen 1000 Jahren noch existieren. Also wir dürfen dieses Gericht des Feuersees nicht als ein Vernichtungsgericht sehen. Gottes Gerichtsfeuer vernichtet die Sünde und nicht den Sünder. Ganz wichtig. Gottes Gerichtsfeuer vernichtet die Sünde und nicht den Sünder. Gott richtet nicht hin, sondern Gott richtet her. Auch das Feuergericht Gottes bleibt Bestandteil seines Heilsplanes. Dafür birgt dieser eine, der im Mittelpunkt allen Gerichts- und Heilshandelns Gottes steht, der Menschensohn. Und damit kommen wir jetzt zum Schluss zu diesem Menschensohn und dem Gottesreich. In Daniel 7, den Versen 13 bis 14. Da lesen wir: Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm, diesem Menschensohn, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Am Ende der Weltgeschichte steht also nicht die atomare Selbstzerstörung, Das sagt uns das prophetische Wort auch klar. Das ist zumindest beruhigend. Also die komplette atomare Selbstzerstörung dieser Erde steht nicht am Ende der Geschichte. Am Ende der Geschichte steht auch nicht der ökologische Zusammenbruch. Am Ende der Geschichte steht auch nicht der Antichrist. Am Ende der Weltgeschichte steht der Menschensohn. Und die Perspektive müssen wir behalten. Nicht der Antichrist, der Menschensohn steht am Ende der Weltgeschichte. Statt dem Ausdruck "da kam einer" heißt es eigentlich wörtlich "da war ein Kommender". Da war ein Kommender. Finde ich unwahrscheinlich schön, diesen Ausdruck. Da war ein Kommender. Die Herrscher dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Das ist doch schön. Das ist alles Tagesgeschäft. Das ist alles heute so, morgen so. Heute sind sie da, reden groß, übermorgen nur noch Geschichte. Vielleicht nicht mal mehr im Geschichtsbuch erwähnt. Ja, kommen und gehen. Unser Herr kommt. Da war ein Kommender. Finde ich herrlich. Unsere Perspektive auf den Kommenden. Er ist der Kommende. Ihm gehört die Zukunft. Ihm und jedem, der zu ihm gehört. Ihm gehört die Zukunft und wir, die wir zu ihm gehören. Uns gehört mit ihm die Zukunft. Der Ausdruck Menschensohn soll nun nicht in erster Linie die Niedrigkeit Jesu, die spätere Menschwerdung Jesu beschreiben, sondern dieser Ausdruck Menschensohn ist ein echter Messias-Titel. Hier im Daniel, ja ganz eindrücklich in seiner Herrschaftsstellung ausgesprochen. Hier geht es also nicht in erster Linie um eine prophetische Andeutung seiner späteren Erniedrigung zum Menschen. Das mag auch mitschwingen, ist aber hier nicht zentrale Aussage. Die zentrale Aussage ist hier, dass er in seiner Herrschaft als Menschensohn angesprochen wird, also hier ein echter Messias-Titel vorliegt. Und ich war selber überrascht, dieser Messias-Titel Menschensohn kommt in den Evangelien, schätzen Sie mal, wie oft vor?
81 Mal.
Ich sagte schätzen und nicht wissen. Hast du geschmult, muss ich abschließen morgen, oder? 81 Mal kommt dieser Titel Menschensohn in den Evangelien vor. Hätten Sie das gedacht? 81 Mal? Immer auf Jesus bezogen. Immer wieder hat Jesus sich selbst als Menschensohn bezeichnet. Und wenn Sie das mal lesen jetzt zukünftig in den Evangelien, wie Jesus immer wieder auch von sich als dem Menschensohn spricht, dann denken Sie jetzt bitte an Daniel. Und füllen Sie das mit dem, was hier über den Menschensohn ausgesagt wird. Jesus hat, wenn er von sich als dem Menschensohn sprach, immer im ganz tiefen Bewusstsein seiner Hoheit und Messiaswürde gesprochen. Waren die Reiche dieser Welt mit dem Begriff Tiere treffend gekennzeichnet, so steht der Ausdruck Menschensohn in bewusstem Gegensatz hierzu. Ja, Tiere waren die Reiche und die Herrscher dieser Welt. Der Menschensohn ist jetzt der Herrscher des Gottesreiches. Das heißt doch nichts anderes, als dass hier in dem Menschensohn der Mensch vor uns steht, wie Gott ihn sich gedacht hat. Ich denke auch an Pilatus. Ne? Siehe der Mensch. Hier steht in diesem Menschensohn das Haupt einer neuen Menschheit vor uns, die Gott schaffen wird. So beschreibt es Paulus in 1. Korinther 15, den Versen 45 bis 47. Er ist der zweite Adam und er ist als letzter Adam ein lebendig machender Geist. Er ist der Prototyp Gottes. Er ist dieser neue Mensch, das Haupt einer neuen Menschheit, die er schafft. Dieser Menschensohn wird vor den Alten an Tagen gebracht. Dies ist hier kein anderer als Gott, der Vater. Wir haben hier eine der klarsten Stellen im Alten Testament über den Vater und den Sohn. Völlig falsch wäre es, bei der Bezeichnung vom Alten an Tagen an so einen altersschwachen Mann mit Brille, Stock und Bart zu denken. Mit diesem Ausdruck Alter an Tagen soll vielmehr die ganze Überlegenheit, Weisheit, Souveränität dieses eben Ich bin schon immer ausgedrückt werden. Hier soll der benannt werden, der vor allem war und über allem steht. Und nicht das Bild eines alten Tattergreises gezeichnet werden, der es nicht mehr so genau nimmt. Aus den Händen des Vaters empfängt der Sohn Herrschaft und Ehre und Königtum. Und damit möchte ich eigentlich schließen, dass wir uns hier mal jedes Wort auf der Zunge zergehen lassen. Daniel 7, Vers 14. Und ihm, diesem Menschensohn, wurde vom Vater Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Oder mit den Worten der neutestamentlichen Weiterführung der Offenbarung, Kapitel 5, die Verse 12 bis 14, die das nochmal ausdrücken. Genau dasselbe geschehen von der Offenbarung aus. Offenbarung 5, 12 bis 14. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Segnung. Und jedes Geschöpf, wir haben hier noch eine Weiterführung, ja, merken wir, Daniel, da haben wir noch so diese irdische, horizontale, und jetzt geht es in der Offenbarung eben noch neutestamentlich in der Offenbarung weiter. Und jedes Geschöpf, das in den Himmeln und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme, sei die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in die Äonen der Äonen. Das finde ich, ist doch eine unglaubliche Perspektive, ja? Da merkt man richtig, da reicht's nicht mal mehr nur die Ausdrücke Himmel und Erde. Ich hätte da schon Schluss gemacht. Himmel und Erde, hätte ich gedacht, das reicht doch. Nein, da will ich nochmal klar machen, Himmel und Erde reicht noch gar nicht, auch unter der Erde. Und auch auf dem Meere. Und dann nochmal, und alles, was in ihnen ist. Also da will doch wirklich jeder Raum, den es irgendwo gibt, und jedes Geschöpf Gottes, will doch hier erfasst sein von diesem Wort. Mann, warum wehren wir uns so dagegen?
Wir nicht.
Weißt du, das war wie Daniel, die Solidarisierung innerhalb der Gemeinde. Wir haben gesündigt. Ja, es ist gar nicht so unwichtig manchmal. Man findet doch gar keinen anderen Ausdruck, dass hier wirklich alles erfasst werden soll, was dann dieses Gotteslob ausspricht. Ja, und dann lesen wir in Vers 14 hier, und die vier lebendigen Wesen sprachen, Amen. 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 Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Und das sollten wir auch tun. Ja? Beten wir jetzt einfach mal zusammen.